SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch über ein großes Thema, die Suche nach neuen Planeten und nach außerirdischem Leben. Das ist der Untertitel des neuen Buches von Lisa Kaltenegger. Hallo, hallo nach Hamburg.
Hallo.
Hört uns irgendwo im Universum jetzt vielleicht jemand zu, von dem wir nicht wissen, dass er oder sie oder es existiert?
Das kann natürlich jetzt leicht sein. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich gut aufpassen, dass wir das einigermaßen sympathisch hinkriegen, damit dann nicht wer sagt, oh mein Gott, mit denen wollen wir nicht reden.
Sie sind Astrophysikerin, Astronomin, gebürtige Österreicherin, forschen und leben in den USA. Sie sind Professorin an der Cornell University in Ithaca. Das liegt, ich habe geguckt, zwischen Toronto in Kanada und New York City in den USA, damit man sich es mal so grob vorstellen kann, okay?
Absolut, sind 4 Stunden nach Toronto und 4 Stunden nach New York. Es ist ziemlich wurscht, welchen Flughafen Sie nehmen.
Okay, und Sie haben dort ein Institut gegründet, das Carl Sagan Institute. So, jetzt könnte ich noch x andere Funktionen und Aufgaben nennen. Und dann haben Sie einfach mal so nebenher ein ziemlich dickes Buch geschrieben. Warum war Ihnen das wichtig?
Mir war es wichtig, weil wir gerade in dieser richtig spannenden Zeit leben, wo diese Frage, ob wir allein im Universum sind, die gibt es ja schon seit ganz, ganz lang. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal ein Teleskop, das diese kleinen Planeten um andere Sterne, und wir wissen, es gibt Tausende von denen, jetzt zum ersten Mal anschauen kann und schauen kann, ob es da in der Luft auch was gibt, was uns sagt, dass dort etwas atmen muss. Und das ist so eine spannende Zeit in der Geschichte. Und ich glaube, manchmal kommt es nicht so ganz durch, in welcher spannenden Zeit der Entdeckung wir alle leben. Und hoffentlich ändert das Buch dann auch ein bisschen ihren Blick an den Sternenhimmel, weil wir wissen jetzt, dass einer von 5 Sternen einen Planeten hat, der so sein könnte wie unserer. Wir wissen nicht, ob er so ist, aber so sein könnte. Und in unserer Galaxie der Milchstraße gibt es 200 Milliarden Sterne. Das heißt, es gibt Milliarden von Möglichkeiten da draußen.
Also angesichts der Fülle an Sternen und Planeten ist es eigentlich total unwahrscheinlich, dass wir alleine sind.
Ich sage meistens, die Überraschung wäre doch um einiges größer, wenn wir nichts finden.
Okay. Und bei dieser Suche ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Licht der Schlüssel nach Leben.
Genau, weil Astronomen haben schon seit immer das Licht verwendet, um rauszukriegen, wie wir in dieses Universum, in diesen Kosmos überhaupt reinpassen. Und Spuren von Leben sind im Licht kodiert, wenn sie wissen, wie sie es lesen. Und genau das habe ich eben reingepackt, um zu sagen, ja, so funktioniert es. Und das kann man sich so vorstellen wie das Licht, das jetzt einen Regentropfen in der Atmosphäre trifft und dann in seine wunderschönen Farben aufgespaltet wird. Wir sehen einen Regenbogen. Und wir machen das bei unseren Instrumenten ähnlich. Wir spalten dieses weiße Licht vom Stern, das durch den Planetenatmosphäre gefiltert wurde, jetzt sind die Farben auf und wir schauen uns an, was wir sehen. Und wir wissen ja, dass Licht und Materie miteinander interagieren. Gehen Sie mal raus, halten Sie Ihre Hand in die Sonne, die Hand wird warm. Und wenn Sie sich zurückerinnern an die Schule, da gibt es ja diese verschiedenen Moleküle, die schauen alle anders aus. Das heißt, Wasser, 2 Wasserstoffatome und 1 Sauerstoffatom hängen da aneinander. Die Struktur von Wasser ist anders wie die Struktur zum Beispiel vom Sauerstoffmolekül, wo 2 Sauerstoffatome hängen. Und wenn Sie jetzt Energie, also wenn das Licht jetzt mit denen zusammenstoßt, dann kann es das zum Schwingen und zu Rotieren bringen. Und das heißt aber, Sie brauchen eine andere Energie, um ein Wassermolekül jetzt zum Schwingen und zum Rotieren zu bringen, als ein Sauerstoffmolekül zum Beispiel. Und das funktioniert für alle Moleküle. Das ist alles anders, weil die schauen alle anders aus. Das heißt aber, wenn wir jetzt das Licht haben vom Stern, das auf die Atmosphäre von dem Planeten trifft, da durchgefiltert wird, bevor es zu meinem Teleskop kommt, dann fehlt in dem Licht Energie, wenn es auf so ein Molekül gestoßen ist. Und aus dem Licht, das fehlt, das ist so ein bisschen wie ein Stempel im Pass, kann man sich das vorstellen. Aus dem Licht, das fehlt, kann ich dann rauslesen, was die chemische Zusammensetzung von der Luft von einem anderen Planeten um einen anderen Stern, und da reden wir über riesige kosmische Distanzen, ist und ob die Kombination von Gasen mir sagt, dass dort auch etwas atmet.
Und also, das heißt, Sie sprechen auch im Buch ja vom Lichtfingerabdruck, ne? So eine Art.
Genau, also ich stelle mir das immer so vor wie eine große Datenbank von so Fingerabdrücken. Und da sind wir natürlich dann beim Tatort oder Sherlock Holmes, was wir halt gern lesen, wo wir einfach ganz viele von diesen Modellen, also in meinem Team und auch in anderen Teams, generieren und sagen, okay, also wenn es dieses Leben auf so einem Planeten gibt, es wird so ausschauen im Licht, wenn es dieses Leben gibt. Und jetzt schauen wir uns das Licht, von das eben dieses James Webb Space Telescope einfängt, an und wir fangen zum Vergleichen an. Genauso wie wenn Sie versuchen, einen Dieb oder einen Täter zu ertappen und es dann mehr oder weniger mit Ihrer Datenbank von Fingerabdrücken der verschiedenen Menschen korrelieren, machen wir das mit dem Licht.
Aber das heißt, wie sieht Ihr Labor aus? Sie haben, also sind das vor allem Computer oder sind das kleine neue Welten, die Sie da erschaffen, um dann zu vergleichen mit dem, was Sie durch das Teleskop bekommen? Also wie sieht Ihre Datenbank aus?
Also am Anfang ist es mal ein großer Computer bei mir im Büro und da generieren wir mit so Modellen wie zum Beispiel diese Wettermodelle, die Ihnen morgen sagen, vielleicht regnet es, vielleicht regnet es nicht. Solche Modelle, also ziemlich kompliziert mathematisch, aber diese Modelle und dann sagen wir, okay, die Sonne ist aber keine gelbe Sonne, sondern eine rote Sonne. Der Planet ist ein bisschen am anderen Abstand, weil wir wissen ja, wo diese Planeten entdeckt werden. Wir wissen, wie groß ihre Sonnen sind und wie hell. Und das können wir alles reinfüttern in dieses Computermodell. Aber das ist nicht alles, weil dann denkt man sich, ich meine, das ist ein Großteil von meiner Arbeit, aber dann denkt man sich, naja, wie würden eigentlich Leben jetzt ausschauen? Also wir wissen natürlich, wie jetzt grüne Pflanzen ausschauen, wenn wir rausgehen in den Garten, das wissen wir, aber die Bandbreite von Leben auf der Erde ist so viel größer und darum haben wir jetzt ein anderes Labor, also das ist jetzt nicht bei mir im Büro, sondern das ist in einem Biologie-Institut bei uns auf der Uni und da haben wir ganz viele verschiedene Organismen mit ganz verschiedenen Farben, die wir dort wachsen lassen. Und dann, wenn die dort gewachsen sind, also wenn sie richtig schön intensiv, farbprächtig sind, dann nehmen wir diese kleinen Plastikflaschen oder Petritaschen da, nehmen wir die, geben wir in einen Rucksack und dann gehen wir zum anderen Labor bei den Zivilingenieuren. Und da haben wir einen Spektrographen. Und was es einfach heißt, ist, da haben wir eine Lichtquelle, die dann da drauf scheint. Und wir können dann mit dem Spektrographen, der das Licht eben in die Farben aufspaltet, schauen, wie das ausschauen wird in meinem Teleskop. Und dann nehme ich diese ganze Information und baue sie in mein Modell wieder ein und sage jetzt eine andere Erde, wie wird das ausschauen? Und weil Sie gerade gesagt haben, und wie kann man sich das vorstellen, ist es doch auch kleine Welten, die ich habe. Also die habe ich mehr am Computer und in diesen Petritisches. Aber wir machen auch noch was anderes, weil einige von diesen Felsplaneten sind so nah am Stern, dass es ganz, ganz heiß ist und dass die mit Lavameeren überzogen sind. Muss so sein, weil dort ist einfach zu heiß, jeder Stein schmilzt. Und da haben wir wieder ein anderes Labor mit den Geologen, wo wir mehr oder weniger unsere eigenen Steine schmelzen und so ganz kleine Lavawelten mehr oder weniger generieren. Und das ist natürlich sehr heiß, das können wir nicht anfassen, aber das ist eben diese ganzen verschiedenen Bausteine, um eben das Licht zu verstehen.
Und wenn wir jetzt bei dem dritten bleiben, also ich hab den Computer, ich habe das mathematische Modell, ich habe diese Zucht von verschiedenen Mikroorganismen, darf ich das so nennen?
Absolut.
Ja. Und dann noch diese Lavawelten. Ja. So, was ist denn, um es mal ganz einfach zu machen, was ist denn nötig für ein Entstehen von Leben? Also Sie haben den Fels angesprochen.
Absolut. Also ich brauche einen Felsen, soweit wir jetzt mal wissen, und das kommt natürlich alles auf die Information, die wir von unserer Erde haben. Da gibt es ein ganz großes Forschungsgebiet, das versucht rauszukriegen, wie ist ein Leben auf der Erde entstanden. Und was wir bis jetzt wissen oder was wir bis jetzt rausgekriegt haben, unsere beste Idee ist, dass sie eine Felsoberfläche brauchen, dann ein Wasser, also seichtes Wasser ist gut, weil das können sie verdampfen und dann wieder draufregnen, weil das kann die Chemie konzentrieren und wieder ein bisschen weniger konzentrieren. Das heißt, da gibt es so Gradienten, die dann helfen, sowas wie zum Beispiel DNA zu generieren oder Zellen zu machen. Das heißt, Sie wollen mal einen Felsen. Sie wollen einen Felsplanet oder einen Felsmond, können Sie sich aussuchen.
Okay, und Wasser, das hatten wir eben auch
und
schon.
Und Wasser, genau. Und dann hätten Sie gern irgendwoher Energie.
Wärme.
Weil Leben, genau, Wärme oder Licht, das eben diesem Leben Energie gibt. und dass es dann verwenden kann. Und auf der Erde ist es natürlich jetzt so, dass viele Organismen diese Photosynthese machen, die nehmen Sonnenlicht, CO2 und Wasser und generieren dann mehr oder weniger als Abfallprodukt diesen Sauerstoff, den wir atmen. Das heißt, die verändern einen Planeten komplett. Und wenn sie den Planeten komplett verändern, das war bei uns seit 2 Milliarden Jahren circa, also schon seit langer Zeit, dass es diesen Sauerstoff in der Atmosphäre gibt, also erst in kleinen Konzentrationen und jetzt eben mehr, dann kann man jetzt auf einer Welt weit weg diese Spuren, erinnern Sie sich, wir haben das Licht, das auf die Moleküle trifft, von Leben in der Atmosphäre mit einem Teleskop aufspüren.
So, und wenn ich dann aber feststelle, das ist eine Ozeanwelt, dann ist da auch Leben denkbar?
Super spannend. Absolut, weil natürlich, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man jetzt hier nicht nur denkt, oh, es muss genauso sein wie auf der Erde, es muss genau grüne Pflanzen geben, es muss genau Sie und mich geben. Weil gehen wir mal davon aus, die Dinosaurier wären nie ausgestorben. Wie würden Sie und ich jetzt ausschauen, wenn wir uns jetzt bei ihr unterhalten in der Radiosendung? Wenn Sie...
Okay, es fehlt mir gerade die Fantasie. Ich sehe jetzt irgendwie... Tyrannosaurus Rex und ich weiß nicht, ist der einzige, den ich kenne, der mit einem Kollegen zusammen an einem Mikrofon sitzt und über ich weiß nicht was redet. Sehr lustige Vorstellung. Okay, ich habe Sie unterbrochen, sorry, aber ich hatte gerade Bilder im Kopf.
Überhaupt, das ist das Wichtige in der Forschung, besonders an der Grenze der Forschung, in der Bezugsforschung. Sie brauchen Kreativität, weil es gibt nichts, wo Sie nachschauen können. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen und dann kodieren Sie es eben in Ihren mathematischen Modellen oder dann lassen Sie es wachsen in Ihren Biologielaboren. Sie müssen diese Vorstellungskraft mitnehmen, damit Sie zu neuen Erkenntnissen kommen.
Okay, also wir waren bei der Ozeanwelt.
Genau, wir waren bei der Ozeanwelt. Und das ist echt total spannend, weil wir haben schon Welten entdeckt um andere Sterne, die wahrscheinlich viel, viel mehr Wasser haben wie wir. Das können wir sagen, weil die ein bisschen weniger dicht sind. Also der Fels ist natürlich dichter als Wasser. Wenn Sie einen Felsen ins Wasser schmeißen, dann wird er sinken. Also wenn Sie einen Stein ins Wasser schmeißen, sinkt er. Das heißt, wir wissen von manchen Planeten, die sind weniger dicht wie wir. Und da ist die beste Erklärung, dass die ganz dicke, also ganz tiefe Ozeane haben.
Reden wir da jetzt von den Exoplaneten, an deren Entdeckung Sie mitbeteiligt waren, also Kepler 62e und 62f?
Zum Beispiel. Also es gibt schon viel mehr als die, aber die sind natürlich immer unter meinen Lieblingen, weil da war ich dabei bei der Entdeckung, ich meine, dass man sich da
das
vorstellt.
Das finde ich gut. Ja, da hat man Lieblingsplanet. Das finde ich total in Ordnung. Ja, sehr schön.
Ich auch. Das muss man als Wissenschaftler, darf man das nicht. Aber wenn da das persönliche Person Lisa Kaltenegger dann rausgeht beim Büro, dann darf ich das wieder. Aber wenn man sich das einfach vorstellt jetzt, Sie hätten einen riesen Ozeanplaneten, also einen Wasserplaneten, eine Wasserwelt, dann können Sie sich auch gleich mal vorstellen, dann wären diese Wellen, die sich nie brechen, weil es ja kein Ufer gibt. Und wenn Sie da jetzt reinspringen würden, das kennt man ja vom Tauchen, je weiter man runter geht, desto dichter wird es, desto mehr Druck geht auf Sie rauf. Aber bei diesen Welten wäre es noch komplett anders, weil Sie würden weiter und weiter nach unten tauchen und dann auf Eis stoßen. Weil irgendwann wird der Druck so groß, dass das Wasser sich so verdichtet, dass sie unten warmes Eis haben. Das heißt, ein Hochdruckseis. Und da denkt man sich, naja, aber weil sie gesagt haben, kann es dort Leben geben. Mhm. Wie würde das dann funktionieren? Könnte Leben da am Boden von diesen Ozeanen auch entstehen? Und daran arbeiten wir eben im Augenblick, um uns auch rauszukriegen, wie diese ganz anderen Welten funktionieren könnten, ob es da Möglichkeiten gibt, die Chemie zu konzentrieren, um eben wieder zu sowas wie zum Beispiel DNA oder Zellen zu kommen. Und das ist richtig, richtig spannend und da muss man natürlich an die Grenzen des Wissens gehen und dann mit speziellen Laboreinrichtungen dann versuchen zu schauen, zum Beispiel, wenn Sie dieses ganz, ganz Hochdruckeis haben, kann man da zum Beispiel jetzt Kohlenstoff einschließen und den von unten vom Felskern dann rauf in den Ozean transportieren und so weiter und so fort. Also da muss man sich wirklich viel vorstellen können und dann auch sagen, diese Welt wäre zwar anders wie unsere, aber bis jetzt haben wir noch nichts entdeckt, was sagen würde, dass es dort kein Leben geben kann.
Und ich meine, es fehlte uns ja schon oft die Fantasie, uns vorzustellen, was so in der absoluten Tiefsee lebt. Und wenn man dann durch neue, moderne Technik auf einmal Aufnahmen sieht, dann ist es ja schon spektakulär. Also darf man es damit vergleichen oder ist es ein absurder Vergleich?
Also absolut. Ich habe da in dem Buch habe ich ein Bild, und da habe ich mit der Illustratorin geredet, weil ich gesagt habe, mach mal doch, möchte gern Aliens, weil wenn sie mir das angeboten hätten aus der Tiefsee, die verschiedenen Sachen, und mir gesagt haben, oh, das ist ein Alien, da bin ich mir sicher, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, das schaut wirklich sehr seltsam aus. Aber die Bandbreite an Leben überhaupt bei uns auf der Erde ist ja wahnsinnig überraschend. Also wenn man so in der Tiefsee, das ist ein tolles Beispiel, zum Beispiel schaut, was es da gibt und wie das ausschaut und wie das anders ist wie bei uns.
Ja.
Natürlich, wenn man es dann genauer anschauen, sehen wir, das ist die gleiche DNA, das ist genau die gleiche Chemie. Das heißt, dann kann man sagen, okay, das hat sich auch auf der Erde entwickelt. Aber die Idee, wie jetzt Leben ausschauen könnte auf anderen Welten, ich glaube, das wird noch so viel breiter sein an Möglichkeiten, als was ich mir vorstellen kann. Da denke ich mir dann immer, ich denke an die Tiefsee und denke mir, ich glaube nicht, dass ich mir vorstellen kann, wenn es Leben da draußen gibt, wie es ausschaut. Aber das wird eine zweite spannende Sache, erst einmal Spuren zu finden und dann rauszukriegen, welches Leben oder was da Leben überhaupt sein könnte. Also ich hoffe stark, dass wir Spuren von Leben bald einmal finden können, damit wir dann auch das Ganze angehen können, von wie könnte es ausschauen, wie weit entwickelt könnte es sein und vielleicht auch, wie könnte man dann kommunizieren. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Aber dieser erste Schritt, diese ersten Spuren zu entdecken, da stehen wir jetzt genau an der Schwelle.
Und da spielt das James-Webb-Teleskop, das Sie ja jetzt auch schon angesprochen haben, eine große Rolle. Was ist das Besondere daran? Also dieser immense Spiegel, oder?
Genau, also dieser immense Spiegel, das sind 6,5 Meter im Durchmesser. Und wenn ich das meinen Studenten erkläre, sage ich immer, stellt euch einmal vor, es regnet, ja? Wenn ihr einen kleinen Eimer habt, habt ihr nur so viel Wasser. Wenn ihr einen großen Eimer habt, habt ihr viel mehr Wasser, das ihr einfangt in einem Regenguss. Das ist bei Teleskopen das Gleiche. Je größer sie werden, desto mehr Licht können sie einfangen. Und das heißt einfach, wir hatten bis jetzt noch nie ein Teleskop, das groß genug ist, um Licht von diesen kleinen Planeten, die so sein könnten wie die Erde im richtigen Abstand vom Stern, einzufangen. Das ist einfach nicht gegangen, weil die sind so klein. Das kann man sich so vorstellen, wenn man die Erde circa 100 Mal nebeneinander stellt, dann ist das circa der Durchmesser von der Sonne. Das heißt, die Erde ist so viel kleiner wie die Sonne und die Sonne ist so viel heller und größer. Das heißt, die Suche ist wahnsinnig schwierig und dann wollen sie nicht einmal nur die Erde finden, sondern sie wollen jetzt wissen, was in der Luft von der Erde drauf ist. Und da, wenn man die Erde jetzt auf die Größe von einem Apfel schrumpfen würde, also es ist natürlich nur im geistigen Blick, dann wäre die Atmosphäre in dem Vergleich dünner wie die Schale von dem Apfel. Das heißt, das sind die Signale, die wir versuchen aufzuspüren. Und darum braucht man so Riesenteleskope, damit es geht.
Und das ist natürlich extrem aufwendig, auch extrem teuer. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, boah, diese Milliarden statt in neue Weltraumteleskope sollte man die lieber hier auf der Erde investieren, gerade angesichts all dieser Krisen und Schwierigkeiten. Was sagen Sie denen?
Da gibt es zwei Antworten. Eine Antwort ist, naja, wenn Sie mir aber einen Bomber weniger machen, jetzt zum Beispiel in den USA, können Sie mir gleich 4 Weltraumteleskope machen. Also der Kostenvergleich ist da. Also da gibt es andere Gebiete, wo es vielleicht gescheiter wäre, ein bisschen einzusparen, wo wir uns viel mehr sparen könnten und vielleicht auch gleich bei der Entschärfung dieser Konflikte mithelfen können. Aber es ist absolut okay, wenn Sie jetzt sagen, okay, warum verwenden wir dieses Geld für den Weltraum? Ist eine absolut legitime Frage. Und da ist es so, man muss sich vor Augen halten, dass die Erde ja nicht so ein geschützter Planet ist, irgendwie so unter einer Glaskugel, sondern wir gehören in diesen Weltraum hinein. Also in unserem Sonnensystem, wir gehen um die Sonne herum. Es gibt zum Beispiel Asteroiden, da braucht man ja wieder nur an die Dinosaurier zurückdenken, wo wir jetzt erst gesagt haben, wenn die nicht ausgestorben wäre. Das war ein Asteroideneinschlag. Das heißt, im Retrospekt hätten die Dinosaurier bestimmt wahnsinnig gern ein Space-Programm gehabt, das im versucht zum Beispiel solche Asteroiden erst einmal zu finden und dann abzulenken. Das heißt, die Erforschung unserer Umgebung im Weltraum ist total wichtig, weil wir eben nicht dieser isolierte Globus in einer schützenden Schicht sind, sondern weil wir da einfach reinkören. Und es ist nicht schlecht, unsere Umgebung zu kennen. Wenn Sie jetzt rausfahren, zum Beispiel mit dem Auto oder so, wäre es auch gut, wenn Sie wissen, was um Sie herum ist, dass Sie nicht in den nächsten Mülleimer reinkommen.
Und also quasi Gefahrenabwehr aus dem All, aber das heißt doch, eigentlich sind wir dann auch doch ganz gut gerüstet, falls jetzt dann doch mal ein UFO um die Ecke kommt.
Also ich muss sagen, wir sind ziemlich gut. Also das finde ich ziemlich spannend im Augenblick, dass wir jetzt lernen, diese Asteroiden abzulenken. Da hat es eben gerade eine Mission von der NASA gegeben, die einem Asteroiden so einen ganz kleinen Push gegeben hat, nur zu schauen, ob man es ablenken kann, weil sie wollen ihn nicht zerstören. Sie wollen Asteroiden nur so ablenken, dass sie die Erde nicht treffen. Das ist der ganze Sinn der Sache.
Was aber irgendwie ja auch absurd ist, oder? Dass wir die Winzlinge auf diesem winzigen Planeten dann gucken, wie wir das Universum steuern können.
Und das finde ich eben so schön und so spannend an dieser Suche. Weil eigentlich haben wir den ganz normalen Stern und wir haben jetzt, wissen wir, einen ganz normalen Planeten. Und wir sind eine Spezie, die sich jetzt auf diesem Planeten jetzt entwickelt hat. Aber die Neugierde, die wir alle haben, hat uns so weit gebracht, dass wir verstehen, wie wir in diesen Kosmos reinpassen. Wir wissen, wie unsere Sonne geboren wurde und sterben wird, weil wir andere Sonnen im verschiedenen Alter anschauen. Und jetzt mit dieser Suche nach anderen Erden ist es so eine gleiche Idee. Wenn wir jetzt jüngere und ältere Erden finden würden, würden wir auch mehr verstehen, wie unser Planet überhaupt funktioniert.
Wie ist es eigentlich? Gucken Astronomen gerne Science-Fiction-Filme?
Absolut. Also ich muss sagen, die ich kenne, lieben Science-Fiction-Filme.
Okay.
Das Ganze ist, manchmal muss man halt so ein bisschen das Gehirn ein bisschen ausschalten, wenn man reingeht. Also, aber es ist immer eine tolle Story und Science-Fiction kann ja auch mit Konzepten spielen, die jetzt vielleicht noch nicht so etabliert sind, weil zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt einfach nur Star Trek anschauen, die haben diese ersten Lieutenants und Leutnants an der Brücke gehabt, also in diesem Spaceship, die Frauen waren, wo es überhaupt nicht normal war, dass Frauen solche Jobs haben, also so wichtige Jobs haben und so. Also die können mit Konzepten spielen und dann auch schauen, wie jetzt da die Rückmeldung ist. Zum Beispiel der erste Female Captain in Star Trek, da war immer die Frage, können die Leute damit umgehen? Und in der Science Fiction-Welt ist es aber einfacher, diese Sachen zu machen.
Da wird alles akzeptiert, weil es ist ja irgendwann irgendwo.
Genau, irgendwann irgendwo. Und das spiegelt auch irgendwie so unsere Ideale für die Zukunft wieder zurück und macht sie dann aber auch wieder möglicher. Aber ich muss sagen, es ist normalerweise total lustig, weil wir waren, also wenn Sie mit Wissenschaftlern ins Kino gehen, müssen Sie vorher sagen, Sie dürfen nichts reden. Machen wir normalerweise eher, aber ich kann mich nicht erinnern. Manchmal ist es so, ja, aber das könnte man eigentlich ganz anders lösen. Und jeder so, pst, pst.
Okay, verstehe. Aber gibt es dann vielleicht auch mal so ein gemeinsames Happening, so wenn Avatar 3 nächstes Jahr rauskommt, dann gemeinsam, also gehen Sie dann auch gemeinsam ins Kino?
Absolut.
Oder
das wird, okay. Absolut. Das wird ein gemeinsames Kino geben. Mhm. Und wir haben gelernt, dann nicht im Kino zu reden, sondern nachher, weil das ist immer unangenehm, wenn man im Kino redet und nachher das Ganze dann auseinanderzunehmen. Aber zum Beispiel bei Avatar sehen Sie hier speziell, der hat ja ganz viel Wissenschaftler an Bord, um eben das so gut wie möglich reinzukriegen und so reell wie möglich zu machen. Und da haben wir das volle Glück, dass viele von den Sci-Fi-Autoren und auch Direktoren, die Wissenschaft eigentlich total lieben und da versuchen,
genau,
Hilfe zu kriegen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich meine, da muss ja Wissenschaft an Drehbüchern quasi auch beteiligt werden, weil sonst passt es ja so gar nicht, oder?
Teilweise ja, teilweise nein. Wenn Sie sich jetzt an einen ganz alten Film erinnern, so zum Beispiel Armageddon, wo Bruce Willis uns ja dann von diesem Asteroiden rettet, der bringt eine so Atomwaffe mit und der macht dann so ein ganz kleines Loch, wo das reingeht. Das geht überhaupt nicht. Sie können den überhaupt auf keinen Fall so explodieren lassen. Das geht nicht.
Und okay.
Da gibt es dann verschiedene Sachen, wo man sich denkt, okay, gut, ja, einfach nur die Story.
Aber ich meine, interessant ist ja schon, dass Begegnungen mit Außerirdischen im Film eigentlich doch immer abschreckend und bedrohlich sind. Wir nehmen jetzt E.T. mal
ja,
aus.
Genau,
aus. Weil ich meine, ja, den lieben alle. Haben Sie denn auch, wenn Sie jetzt ein Drehbuch schreiben würden, hätten Sie auch so ein Bild von Außerirdischen?
Absolut nicht. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass auch keiner das Drehbuch nehmen würde, wenn alles happy-duppy ist. Also wenn man einfach das findet und sie sagt, ah, super. Weil sie brauchen ja einen Konflikt. Normalerweise in den besten Filmen, in den besten Büchern gibt es, besonders wenn es Action ist, gibt es irgendwie eine ganz schlimme Situation und dann gibt es jemanden, der es trotz allem schafft, das jetzt rumzureichen und die Welt zu retten oder so. Und darum sind die Aliens immer in dieser bösen Kapazität, weil das ist am einfachsten. wenn sie solche Blockbuster machen, wo gehen ja die Leute auch mit einer gewissen Erwartung rein. Und ich denke mal, solange man sich das vor Augen hält, dass das unsere Idee ja auch färbt, dann muss ich sagen, ist diese Angst also eigentlich auch überhaupt nicht da, weil in der Science Fiction ist es oft so, dass sie sagen, ah, die würden zur Erde kommen und die stehlen dann unser Wasser zum Beispiel. Ja? Mhm. Wäre eine volle dämliche Idee, weil in ihrem eigenen Sonnensystem, also in deren Sonnensystem und wir in unserem Sonnensystem, da gibt es total viel Wasser, also auf diesen Asteroiden. Das kann man locker, ganz leicht, also da braucht man nur ein bisschen vom Planeten weg, das einfangen und wieder zurücknehmen zum Beispiel. Oh. Da würden sie jetzt nie bis zum nächsten Stern fliegen, weil wenn wir uns einfach überlegen, wenn man das jetzt, unser Sonnensystem, also die Sonne und die 8 Planeten, auf die Größe von einem Keks zusammenschrumpfen. Und jetzt müssen Sie immer, wenn Sie einen Keks essen, an die Astronomie und die Wissenschaft denken. Das ist jetzt ganz super. Dann ist der nächste Stern überhaupt 4 Fußballfelder weit weg. Und jetzt sind wir jetzt in Deutschland, also beim nächsten Fußballspiel. Wissenschaft, das ist wichtig. Aber was hier echt spannend ist, ist, diese Distanzen sind ja riesig. Das heißt, wenn Sie die Ressourcen in Ihrem eigenen Planetensystem kriegen können, warum würden Sie da so wahnsinnig weit fliegen, um sie dort einzusammeln? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und verstehe ich, ja.
Oft ist es dann die andere Frage, oh, die kommen, weil die wollen uns versklaven. Und ich denke mal, ich wäre so ein schlechter Sklave im Vergleich zu, wenn du jetzt schon zwischen Sternen kreisen kannst. Du hast bestimmt Roboter, die so viel mehr können. Ich muss schlafen, ich muss essen, also wenn ich es mal aussuchen könnte, ich würde nicht mich nehmen.
Okay, verstehe. Also das Interesse ist gar nicht so groß von Außerirdischen an uns. Reden wir darüber, wie Sie überhaupt zu Ihrem Beruf gekommen sind. Sie sind aufgewachsen in Österreich, der Bauernhof der Großeltern in der Nachbarschaft, mit einer Freundin Welten ausgedacht, aus Lego gebaut. Und Sie danken ja in Ihrem Buch Ihrer Familie. Wie wichtig war das Umfeld?
Also für mich war es total wichtig, weil ich von Anfang an die Idee gehabt habe, ich kann machen, was ich mag. Also wenn mich was interessiert, dann ist das okay, dann ist das für mich. Das war irgendwie nie so, weil wer gesagt hat, ah du, diese Bücher, die sind mehr für Jungs oder Technik oder Wissenschaft ist mehr für Jungs. War aber auch nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, du sollst jetzt Wissenschaft und Technik lesen, sondern ich habe gesagt, was immer, nimm einfach alles. Das ist die Welt steht dir offen, mehr oder weniger. Und das, denke ich, ich habe jetzt eine eigene Tochter, das ist, was ich ihr mitgeben will. Sie kann machen, was sie will. Und für mich war das wichtig, weil ich bin erst sehr spät an diese Grenzen gestoßen, also wo jemand gesagt hat, ah, das ist eigentlich nichts für Mädels. Und dann denke ich mal, ja, meine Eltern haben gesagt, das passt. Und da denke ich mal, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die Familie ist, wenn man sich irgendwo einen Freund zulegt oder eine Freundin oder jemand im Freundschaftskreis sagt, tu, nein, das passt, dann versuchen wir einfach denen mehr zuzuhören, wenn es schwierig wird oder wenn jemand sagt, das ist nichts für dich.
Und Sie haben ja gleich 5 Fächer mal ausprobiert, studiert, Medienwissenschaften, technische Physik, Spanisch, Betriebswirtschaftslehre, Japanisch, Astronomie, also am Ende Astronomie und Biophysik abgeschlossen. Und genau. Dann fand ich interessant, haben Sie ja mitgearbeitet, um Laser für die Krebstherapie zu entwickeln. Das ist ja auch ein spannender, interessanter Beruf. Warum hat Ihnen das nicht in Anführungsstrichen gereicht?
Also ich muss sagen, das war eine ganz, das war was ich gemacht habe. Also das erste Semester, weil das heißt, oh, sie hat so viel studiert, was absolut okay ist. Weil ich habe mir ausgesucht, ich habe gesagt, okay, das interessiert mich alles. Welche Studien kann ich anfangen, nur im ersten Semester, um rauszukriegen, was mich am meisten interessiert? Und darum bin ich eben in die Grundvorlesungen gegangen, weil Sprachen waren spannend für mich. Ich rede gerne mit Leuten in verschiedenen Ländern. Und dann diese Medienkunde war total interessant. Also wie macht man das mit den Filmen? Also da habe ich jetzt ein bisschen mehr Verständnis. Und dann technische Physik ist mehr so detailorientiert. Und die Astronomie hat so diese großen Weiten im Blick. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt das erste Semester zu all diesen Grundvorlesungen, eine Vorlesung von jedem Studium, damit ich eben rauskriege, was mich am meisten interessiert. Und da ist die technische Physik und die Astronomie waren halt die zwei, die ich am spannendsten gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, in der Astronomie, das Spannende für mich waren diese neuen Planeten um andere Sterne und ob es da vielleicht Leben geben könnte, welche Welten es überhaupt gibt. Aber diese Biophysik, wie Sie gerade gesagt haben, die ist auch wahnsinnig spannend. Also könnte man da vielleicht jemand helfen? Könnte man da was entwickeln? Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache beides. Also ich habe die Astronomie abgeschlossen und ich habe die technische Physik auf Biophysik abgeschlossen. Und dann habe ich mir gedacht, so, was machst du jetzt? Weil beides war super spannend, muss ich absolut zugeben. Und dann habe ich eben mich beworben für ein Stipendium für die Krebsforschung und für eine Position an der Europäischen Weltraum Space Agency. Und ich habe gesagt, okay, bei dieser Weltraum Space Agency, das Einzige, was ich machen will, ist diese eine Mission, die nach Leben im All sucht. Weil normalerweise, da kann man so ganz viel ankreuzeln, welche Missionen würden Sie gerne mitarbeiten? Und ich habe gesagt, nein, nur diese eine. Ich habe nur diese eine angekreuzelt. Und das andere war eben Krebsforschung, das wäre in Frankreich gewesen. Und dann kommt es zurück und ich habe Glück gehabt, tolle Ausbildung auch, was wir haben in Deutschland und Österreich eine sehr gute Ausbildung und habe eben beide Möglichkeiten gekriegt und dann habe ich mir das angeschaut und gedacht, was würde mich mehr interessieren? Also wo kann ich mich in 10, 20 Jahren sehen? Und dann habe ich mir gedacht, du, das mit den Planeten kann nie langweilig werden, weil da musst du die Biologie wissen, die Chemie und so weiter. Und ich habe mir dann auch gedacht, wo kann ich einen größeren Fingerprint, also wo kann ich einen größeren Fußabdruck mehr oder weniger hinterlassen, wo kann ich mehr tun? Und da waren einfach kaum Leute, die jetzt schon nach Leben im All gesucht haben, wie ich angefangen habe. Aber es waren total viele tolle Leute, die eben bei der Krebsforschung schon mitgeholfen haben. Und ich dachte, na, vielleicht kann ich da eigentlich mehr bewegen.
Und ist es so, dass Sie auch immer noch für die NASA, für die US-Raumfahrtbehörde arbeiten?
Ja, absolut. Also da gibt's, was sie da machen, ist, sie sind auf ihrer eigenen Uni, aber dann gibt's Forschungsprojekte, die man eben bei der NASA einreicht und da kriegt man dann von der NASA das Geld und die sagen, ja, bitte mach das mit deinen Studenten und so weiter und da gibt es Geld mehr für die Studenten und für die Postdocs, also für die Researcher in ihrem Team, weil ich bin ja von der Uni gezahlt, aber das sind eben diese Forschungsprojekte, die man einreicht, wo man mit der NASA arbeitet, aber ich helfe der NASA auch und das ist ja total lustig, wenn Sie sich das anhören. Ich helfe der NASA, also kleine Ortkuckel.
Ja, klingt cool.
Das ist echt lustig. Das erste Mal, wo die angerufen haben und gesagt haben, du, also da war eben ein Kollege am Telefon, der hat gesagt, ja, wir haben jetzt dieses Gremium von 10 Wissenschaftlern, die sich diese ganzen Weltraummissionen der NASA anschauen und schauen, welche jetzt weiterfliegen sollen, welche jetzt optimiert werden müssen und so weiter. Da gibt es 10 Leute in ganz Amerika, die sich zusammensitzen und sagen, ah, Hubble, okay, passt, kann noch weiterfliegen und so weiter. Der hat gesagt, ja, und wir hätten dich gern am Team. Und ich denke mir so, wow, das ist eben diese NASA Senior Review of Missions, wo ich eben da, und das macht man gratis, also die zahlen das Hotel und die Anreise. Mhm. Aber das sind irgendwie Sachen, also das habt ihr.
Naja, aber das sind ja wirklich wichtige Weichenstellungen.
Also. Total wichtige Weichenstellungen. Und ich denke mir dann immer, also drum in diesem Buch, da war dieser Werdegang so ein bisschen drin. Also wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, also wie ich da ein Kind in Kuchel, also circa 1000 Leute, so, also auf die Idee will ich nie kommen, dass ich dann bei der NASA drin sitze und sage, ja, diese Mission, also ich würde sagen, die müssen wir schon weiterfliegen lassen.
In Ihrem Bereich der Wissenschaft sind ja aber immer noch relativ wenig Frauen unterwegs. Auf jeden Fall weniger Frauen als Männer. Hat sich denn da was verändert in den vergangenen Jahren? Haben Sie da eine Beobachtung?
Absolut, es wird besser. Mhm. Also das ist absolut, es wird besser. Es muss aber auch noch besser werden. Also so ist es nicht. Aber es verschiebt sich jetzt was. Und ich glaube, was eben total wichtig ist, darum habe ich das Buch auch geschrieben, weil was ich gern möchte, ist, dass auch junge Frauen sehen, dass es an der Spitzenforschung Frauen gibt, die das machen, die das mit kreativen Mitteln machen, wo Leute auch an der Spitzenforschung zusammenarbeiten, weil oft ist es so, dass man so das Bild kriegt, ja, entweder logisch oder kreativ. Und dann sagen sie ja in der Wissenschaft, wenn du kreativ unterwegs bist, das ist die Wissenschaft, das ist nichts für dich. Was überhaupt nicht stimmt, besonders nicht an der Vorfront der Wissenschaft. Und ich habe praktische Tipps reingegeben, so wie ein selektives Gehör, das man hoffentlich da entwickelt. Und einer von den Aussagen, die jetzt, ich weiß nicht warum, aber die mir echt hilft, hat ein Kollege von mir, ein älterer Kollege, total nett, zu mir gesagt, du Lisa, nicht ärgern, nur wundern. Weil wenn man das hinkriegt, und das geht natürlich nicht immer, aber wenn man das hinkriegt, dann haben wir schon viel Energie gespart.
Sie haben auch mal die Frage im Bewerbungsgespräch bekommen, ob Sie verheiratet sind und haben geantwortet, ja, mit dem Laptop. Auch das ist vielleicht ein guter Trick.
Ich muss sagen, wenn Ihnen jemand eine Frage stellt, die nicht legal ist, haben Sie absolut keine. Ich persönlich sage, da muss ich die Wahrheit sagen. Und mit dem Laptop bin ich ja eigentlich zum gewissen Grad verheiratet, weil ich arbeite natürlich viel dran. Und ich habe mir gedacht, naja, wer mag keinen Workaholic, wenn Sie eine Position füllen müssen?
Der Tipp des älteren Kollegen, nicht aufregen, nur wundern. Ich meine, hilft da vielleicht auch die Perspektive, Sie beschäftigen sich mit den ganz großen Fragen und wir sind so winzig. Und wenn man gerade den Blick auf was Großes richtet, muss man sich dann über so Kleinigkeiten ärgern?
Genau, also manchmal geht's nicht, ja. Und man ärgert sich furchtbar, kennt ihr jeder. Aber hin und wieder reicht's einfach, wenn man dann rausgeht und einfach raufschaut und sagt, du, aber ich, egal jetzt gegen alle Hindernisse, ich arbeite dran rauszukriegen, wie wir reinpassen in das Universum und ob wir allein sind. Und dann atmen wir einmal tief ein und tief aus und denkt sich, okay, nicht ärgern, wenn es irgendwie geht. Und es ist doch viel wichtiger. Und manchmal ist es wirklich so, dass diese Kleinigkeiten, die sich manchmal einfach, wo es einfach so viele gibt und irgendwie ärgert man sich dann, die dann einfach abfallen. Und ich glaube, das kann jeder machen. Eben auch hoffentlich hilft es damit, einfach rauszugehen. Und Sie brauchen ja nur 5 Sterne am Himmel abzählen. Einer von 5 hat einen Planeten, der könnte so sein wie unserer. Und manchmal ist dann diese ganzen anderen Sachen, die so auf den Nerven draufhängen oder die einem so irgendwie angehen, die werden dann echt unwichtig, genau wie Sie gesagt haben.
Sie bezeichnen die Erde ja aber auch als Raumschiff. Also damit reisen wir durchs All. Und ein Raumschiff, um das wir uns besser kümmern müssen.
Wenn man den Blick so ein bisschen ändert und wenn man sich überlegt, dass man ja, um in den Weltraum zu reisen oder auf den Mars zum Reisen zum Beispiel perfekt recyceln können muss, dann ist doch das was, was wir auf der Erde auch anwenden können. Und so finde ich, dieser Blick von draußen zurück auf unsere Erde hilft uns auch zu verstehen, was wir jetzt als nächstes machen sollten und auch Technologien zu entwickeln, die eben für den Weltraum entwickelt wurden, für diese Reisen dann zu Hause anzuwenden, um auf unser Riesen-Spacecraft besser aufzupassen.
Und das mit dem Recyceln meinen Sie, weil natürlich, wir stellen es uns vor, auf dem Mars die Ressourcen endlich wären. Wir bräuchten Nachschub, den wir da natürlich nicht hinkriegen. Und den Gedanken können wir eigentlich auch auf unseren Planeten, auf die Erde übertragen.
Absolut. Ja, wenn Sie jetzt in einem, in so einem Spacecraft oder in einem Schiff total super recyceln müssen und zum Beispiel das Wasser immer recyceln und die Atemluft, das sind ja die gleichen Filter, die Sie hier bräuchten, um eben diese verschiedenen Gase aus der Atmosphäre rauszufiltern, die vielleicht schlecht sind und aus das Wasser trinkbar zu erhalten. Also diese ganzen Sachen, das ist ja eigentlich auf kleinstem Raum für diese Weltraumerforschung, was wir hier auf der Erde auf großem Raum anwenden können.
Das Tolle an Ihrer Wissenschaft ist ja auch, Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Besonders interessantes Kapitel, da geht es um ein internationales Treffen vor 2 Jahren in Armenien. Brian May, der Gitarrist von Queen und Doktor der Astrophysik, war dabei. Also ich meine, da erleben Sie Sachen. Ein Festival, das Musiker, Künstler und Wissenschaftler zusammenbringt. Ist es auch das, was den Reiz an Ihrem Beruf ausmacht?
Ich glaube, was viele Leute nicht im Blick haben, ist, dass Wissenschaft so international ist. Das heißt, wenn Sie ein Wissenschaftler sind, generell haben Sie Kollegen in verschiedenen Ländern und dann gibt es Konferenzen über den ganzen Globus. Also ich habe so viele wunderschöne Länder bereist und dort auch mehr das Leben erleben können, weil sie haben ja dann Leute, die von dort sind, die Wissenschaftler von dort sind, die sie mitnehmen zu ihrem Lieblingscafé oder zum Lieblingsrestaurant. Also das ist ganz ein wunderschönes Erleben von unserem Planeten und von den Leuten und von den Kulturen auf unserem Planeten. Und jetzt ist es halt hin und wieder einfach total lustig, weil ich wäre eingeladen, eben Vorträge zu halten. Ich war eingeladen im Vatikan und ich war jetzt eingeladen hier in Armenien, wo man dachte, boah, also Armenien gern jederzeit und dann Brian May. Und was eben so interessant war, dass ich da mit Rockstars mehr oder weniger dann am Dach gesessen bin vom Hotel und die haben die gleichen Fragen über das Universum. Sind wir allein? Wie funktioniert das? Die haben gefragt, du Lisa, wie ist denn das? Und da stehst du irgendwie da und denkst da, das ist so eine Grundfrage. Und ich denke mal, wenn Jugendliche oder Kinder wissen würden, dass sogar die großen Rockstars also ja. gern wissen würden, wie es im Universum ist. Und der eine hat gemeint, na, ich hätte eigentlich, also jetzt, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte gerne Astronomie studiert. Da denkst du, okay, passt.
Aber die Konferenz im Vatikan hat mich dann doch verblüfft. Ich meine, eigentlich erstaunlich für die Kirche, in deren Augen ja Gott Himmel und Erde erschaffen hat.
Also ich muss sagen, die Kirche war doch von Anfang an immer schon, die haben immer gewusst, was in der Wissenschaft vor sich geht, weil es ist ja auch nicht schlecht zu wissen, was da vor sich geht, für den Fall, dass da was nicht so ist wie ihre Doktrine.
Und also das heißt, der Vatikan bereitet sich auf Außerirdische vor?
Ja, hat er schon. Also es gibt hier irgendwo im Vatikan eine Doktrine, das kann ich jetzt nicht genau sagen, wo das ist, aber das haben sie mir damals erzählt, wo es heißt, dass sie Außerirdische auch missionieren könnten. Weil da wollen wir ja nicht hinten anstehen für den Fall, dass da eine Spacecraft kommt. Aber okay. Ich muss sagen, es gibt viele gläubige Leute, auch Priester und so, also die dort teilnehmen an diesen Konferenzen und natürlich nicht alle, ist eh logisch, aber es gibt welche, die sagen, ja, okay, also das ist richtig interessant und die sich auch irgendwie so Ideen machen, naja, das wäre dann wahrscheinlich nicht Jesus oder Burning Bush jetzt irgendwo anders auf einem anderen Planeten, aber vielleicht wäre die Symbolik ähnlich und so weiter, die sich wirklich diese Grundfragen stellen, was würde denn für die Religion bedeuten, wenn wir jetzt Leben auf anderen Planeten finden und da, glaube ich, ist eben dieses Interesse da, zu wissen, wie weit wir da sind, damit die auch jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir uns wirklich mal was davon überlegen oder jetzt müssen wir wirklich philosophisch an die Idee rangehen. Und es war eben total interessant, weil damals hat, wie wir da bei der Konferenz waren, hat eben der Papst die Doktrine damals rausgegeben, dass man eben wegen dem Klimawandel, dass man da die ärmeren Länder mehr beschützen sollen, also dass man da aufpassen müssen, weil wir können eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, aber verschiedene ärmere Länder haben da keine Chance. Und das war irgendwie so ein bisschen unwirklich, weil du denkst, jetzt bist du im Vatikan mit der Kirche und da steht der Papst und sagt, ja, also Klimawandel, weil da war ja in Amerika die große Diskussion, ob es Klimawandel gibt oder nicht, wo du denkst, und der Papst steht da und sagt, Klimawandel gibt's und wir müssen jetzt was tun und denkt man, also irgendwie stellt sich die Welt gerade ein bisschen auf den Kopf.
Warum wollten Sie eigentlich nicht Astronautin werden?
Ich finde unseren Planeten wunderschön und diese Suche nach anderen Planeten und Leben im All finde ich total spannend. Und wenn Sie Astronaut werden, dann müssen Sie total lang trainieren und dann müssen Sie eigentlich zum gewissen Grad ihre Wissenschaft aufgeben, weil es da einfach keinen Platz gibt. Sie machen schon noch was, aber sie können es nicht komplett vollzeitig machen. Und das war gerade so spannend in der Forschung, also diese anderen Planeten gerade zu entdecken, also da dabei zu sein bei den verschiedenen Teams, die ersten Felsplaneten in der habitablen Zone entdecken, die ersten Daten damit zu analysieren. Also ich muss sagen, da ist nicht einmal ein Astronaut spannender.
Aber an einem Raketenstart haben Sie schon teilgenommen.
Ja, das war total spannend. Und zwar, wir haben eine Mission geplant, da bin ich im Team dabei. Also da muss man der NASA dann sagen, ich war zufällig in Amerika, darum ist es NASA. Und da haben wir gesagt, naja, wir brauchen unbedingt einen Satelliten, der die nahesten und hellsten Sterne anschaut und schaut, ob es dort Planeten um die gibt. Und da werden wir dann zum Launch eingeladen, also zum Start. Und es war mein erster Raketenstart überhaupt, aber man kann
nach vorne wird dann schon nachschauen. Da wird dann rückwärts gezählt und es wird gefeiert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Da wird rückwärts gezählt, da sind wir alle auf diesen großen Bänken gesessen, weil da ist das ganze Team, alle Ingenieure und Scientists, jeder ist kommen und hat seine Familie mitnehmen dürfen. Und dann sitzt jeder so da und dann startet es und dann jeder so 10, 9, 8 und dann ist 1 und dann siehst du es so gehen und dann denkst du, bitte explodier nicht. Egal was passiert, bitte nicht explodieren, weil wir haben natürlich kein Geld für den zweiten Satelliten, wir haben nur das Geld für einen, also der das jetzt macht. Und das hat total funktioniert und ich muss sagen, da haben sie dann 100 Leute zusammen und jeder umarmt sich und jeder freut sich und jeder feiert. Das war echt so eine tolle Stimmung, weil wir gewusst haben, so jetzt fangen wir an, die nächsten Sterne um Planeten abzusuchen.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, würden Sie in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Zukunft.
Das kam schnell.
Das kam schnell, weil in der Vergangenheit ist super spannend, aber in der Zukunft, ich würde wahnsinnig gern sehen, wo wir uns hin weiterentwickeln. Und ich bin einfach ein Optimist. Ich gehe davon aus, dass wir das alles hinkriegen. Es wird schwierig werden, also den Klimawandel und so weiter. Aber wir kriegen es hin. Wir haben schon schwierigere Sachen hingekriegt. Und darum Zukunft.
Und irgendwann hat sich aber auch erledigt, weil in, ich weiß nicht, wie viel hunderten Millionen Jahren wird es auf der Erde so heiß, dass die Ozeane verdampfen. Bis dahin brauchen wir einen anderen Planeten, oder?
Oder wir brauchen tolle Raumschiffe, mit denen wir ungebunden durchs All können. Also da gibt's ja wieder, da gehen wir wieder zurück zu der Science Fiction, die hier diese wunderschönen, riesen Raumstationen teilweise hat. Und ich denke mal, warum hätte ich denn dann gerne einen anderen Planeten, wenn ich mir eine tolle Raumstation aussuchen kann? Und in meinem Gehirn, also das ist jetzt nur eine Vorstellung, denke ich mal, da ist dann eine Raumstation, die ist jetzt, sagen wir mal, in München, die andere ist Frankfurt, die andere ist London und Paris und da kann man mit dem Shuttle hin und her fliegen. Also ich finde das eigentlich sehr interessant für eine Zukunftsversion.
Aber ich meine, das mit dem, also dass es so heiß wird, dass die Ozeane verdampfen, das ist ja durchaus realistisch. Also weil alle
Absolut.
Sterne ja mit der Zeit heller werden.
Und darum finde ich es doch so spannend, weil stellen Sie sich einfach vor, wir leben auf diesem normalen Planet um einen normalen Stern, aber die Neugierde, die uns ja irgendwie ausmacht, die hat uns dazu gebracht, sie ins andere Sterne jetzt am Himmel anzuschauen. Und dadurch haben wir rausgekriegt, wie eine Sonne geboren wird und wie sie sterben wird. Und dadurch wissen wir, dass Sterne wie die Sonne immer heller werden mit der Zeit. Das heißt, wir können uns ausrechnen, wann es hier auf der Erde zu heiß werden wird und die Ozeane zu verdampfen anfangen. Da müssen wir nicht nachhelfen mit Klimaerwärmung. Das wird auf die Dauer so und so so alt sein. Aber da haben wir noch 500 Millionen Jahre bis zu einer Milliarde. Also wir haben Zeit. Aber es gibt ja diesen Spruch von einem russischen Wissenschaftler schon vor langer Zeit, der gesagt hat, die Erde ist die Wiege der Menschheit. Aber ein Kind bleibt nicht immer in der Wiege.
Lisa Kaltenegger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und bin mir sicher, dass viele nach dem Gespräch jetzt doch noch mal anders in den Himmel gucken.
Vielen herzlichen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.